NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio Andreas Flocken. Willkommen zu unserer Tageschronik. Und das sind einige unserer Themen. Erneut viele Tote und Verletzte, weiter Proteste der Mursi-Anhänger in Ägypten. Neues von der NSA-Späh-Affäre, US-Geheimdienst räumt Fehler ein. Deutschland fest im Zeichen schlechter Umfragen. Die SPD feiert ihren 150. Geburtstag. Hierzu auch unser Kommentar. Und gegen Ende der Sendung das Wichtigste vom Sport im Mittelpunkt. Die Leichtathletik-WM und die Fußball-Bundesliga. Die Räumung von zwei Zeltlagern Mitte der Woche hat in Ägypten zu einer Welle der Gewalt geführt. Die Anhänger des abgesetzten Präsidenten Mursi geben nicht auf, gehen immer wieder auf die Straße und bieten den Sicherheitskräften die Stirn. Und diese gehen massiv gegen die demonstrierenden Muslimbrüder vor. Hunderte von Menschen sind inzwischen getötet worden. Ein Ende der Gewalt ist nicht absehbar. In der Innenstadt von Kairo verschanzten sich heute Mursi-Anhänger in einer Moschee und lieferten sich immer wieder Feuergefechte mit Polizei und Armee.
Minutenlanger Schusswechsel am Nachmittag vor der Al-Fatah-Moschee im Zentrum von Kairo. Bewaffnete Islamisten hatten von den Minaretten und Kuppeln des Gebäudes aus das Feuer auf die Sicherheitskräfte eröffnet. Dies genau in dem Moment, da weitere Menschen das Angebot der Armee angenommen und damit begonnen hatten, die Moschee zu verlassen. Nach Verhandlungen mit der Armee hatte schon am Morgen die gute Hälfte der insgesamt mehr als 1.500 dort die Moschee geräumt, in der sie sich seit gestern verbarrikadiert hielten. Schließlich ergaben sich auch die Schützen der Polizei. Abgesehen von diesem dramatischen Zwischenfall war es den Tag über hier in Kairo wie in den anderen Teilen Ägyptens weitgehend ruhig geblieben. Ausnahme der Norden Sinais, wo sich Armeeeinheiten und islamistische Milizen wie schon seit Wochen auch heute wieder heftige Gefechte lieferten. Regierungssprecher Shawki hatte am Nachmittag vor der Presse Bilanz der blutigen Ereignisse gestern gezogen. Bei diesen Zusammenstößen seien landesweit 173 Menschen ums Leben gekommen, fast 100 davon in Kairo. Besonders opferreich die Schießereien zwischen Islamisten und bewaffneten Bürgerwehren, die sich schon seit einigen Tagen in allen Teilen Kairos gebildet haben. Unter den Toten von gestern auch der Sohn des geistigen Führers der Muslimbruderschaft, Badia. Regierungssprecher Shawki machte die Muslimbrüder für eine lange Reihe von Übergriffen verantwortlich. Zwölf Kirchen wurden gestern niedergebrannt, ebenso zahlreiche Läden, Sitze von Provinzregierungen angegriffen, Polizeistationen überfallen, mehrere Hochhäuser angesteckt. Deshalb sei es an der Zeit, energische Schritte gegen die Muslimbruderschaft zu ergreifen und dazu gehören nötigenfalls auch das Verbot der Organisation. Der Regierungssprecher wörtlich: Premierminister El-Bablawi hat den zuständigen Minister gebeten, zu überprüfen, welche rechtlichen Möglichkeiten es gibt, die Muslimbruderschaft zu verbieten. Die Muslimbruderschaft, 1928 in Ägypten gegründet, war hier über lange Jahrzehnte hinweg verboten. Erst nach dem Sturz der Herrschaft von Mubarak Anfang 2011 waren die militanten Islamisten zugelassen worden. Mit dem Resultat, dass die von ihnen ins Rennen geschickte Partei die Parlamentswahl und der von ihnen nominierte Kandidat am Ende die Präsidentenwahl gewonnen hatten. Übergangspremier El-Bablawi fügte wenig später hinzu: Das Ziel der Regierung bleibt die rasche Rückkehr zu zivilen und demokratischen Verhältnissen. Alle sind eingeladen, daran mitzutun. Allerdings wird es keine Aussöhnung mit denjenigen geben, an deren Händen das Blut der Bürger klebt, die Waffen tragen, gegen den Staat richten und Recht und Gesetz brechen. Unterdessen sind hier in Kairo offenbar gezielte Indiskretionen aus Brüssel und Washington heftig dementiert worden. Aus Kreisen der EU und der US-Regierung war kolportiert worden, dass die internationalen Vermittlungsbemühungen zwischen Muslimbrüdern und Übergangsregierung einige Aussicht auf Erfolg gehabt hätten. Letztlich seien sie an der harten Haltung von Armeechef und Verteidigungsminister Assisi gescheitert. Die gewaltsame Räumung der beiden islamistischen Protestcamps hier in Kairo am Mittwoch habe die Vermittlungsbemühungen endgültig scheitern lassen. Dazu Präsidentenberater Higazi am Nachmittag vor der Presse: Ägypten steht im Krieg gegen den Terror. Die Regierung habe keine andere Wahl gehabt, als zu handeln, wie sie es tat. Und sie wird den Krieg gegen den Terror der Islamisten mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln weiterführen.
Aus Kairo waren das Informationen von Frank Ludwig. In den USA und auch in Europa ist man äußerst besorgt über die Lage in Ägypten. Die Bundesregierung hat angekündigt, angesichts der Unruhen vorerst keine Rüstungsexporte nach Ägypten zu genehmigen. Außenminister Westerwelle warnte vor einem Bürgerkrieg. Der FDP-Politiker ist heute in Berlin mit dem Außenminister von Katar zusammengekommen, um über die Lage in Ägypten zu beraten. Peter Mücke berichtet.
Nach Ansicht von Außenminister Westerwelle hat Katar eine wichtige diplomatische Rolle in dem Konflikt. Das Golfemirat gilt als Unterstützer der Muslimbrüder. Nach dem Treffen mit seinem Amtskollegen im Gästehaus des Auswärtigen Amtes zeigte sich Westerwelle bestürzt über die Entwicklung in Ägypten.
Die erneuten Todesopfer auf den Straßen Kairos und anderen ägyptischen Städten, sie erfüllen uns mit Trauer, aber auch mit Empörung.
Auch der Außenminister Katars forderte ein Ende der Gewalt. Ägypten sei die Wirbelsäule der arabischen Welt. Die Destabilisierung des Landes bedrohe den gesamten arabischen Raum. Auch Westerwelle rief zu einer Wiederaufnahme der Gespräche auf, die alle politischen Kräfte an einen Tisch bringen müssten.
Die ägyptische Staatsführung muss jetzt im Umgang mit der Opposition dringend zu einem zurückhaltenden, deeskalierenden Umgang finden. Es gibt keine Alternative als gemeinsame Gespräche, als Dialog und Deeskalation.
Die Chance auf eine Wiederaufnahme eines politischen Prozesses dürfe nicht endgültig verspielt werden. Mit besonderer Sorge und Empörung beobachte die Bundesregierung die Angriffe auf Christen und christliche Gotteshäuser in Ägypten.
Wir fordern ein sofortiges Ende der Gewalt gegen Christen und christliche Einrichtungen und wir erwarten einen wirksamen Schutz der christlichen Gemeinschaften.
Erneut appellierte Westerwelle an die deutschen Staatsbürger, die Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes zu beachten.
Ich möchte mit großem Nachdruck darauf aufmerksam machen, dass die Lage in Ägypten unverändert unübersichtlich ist und dass die weiteren Entwicklungen nicht vorhersehbar sind.
Der Krisenstab beobachte ständig die Lage in Ägypten und werde sofort reagieren, wenn dies notwendig sei. Die deutsche Botschaft habe auch Mitarbeiter in die Touristenzentren geschickt, um vor Ort die Lage zu erkunden. Ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums bestätigte heute, dass wegen der blutigen Unruhen alle Waffenexporte nach Ägypten auf Eis liegen. Alle Entscheidungen über Ausfuhrgenehmigungen seien zurückgestellt worden. Wie mit bereits genehmigten Waffenexporten umgegangen werden kann, wird nach Angaben aus Regierungskreisen derzeit geprüft.
Die NSA-Spähprogramme machen weiter Schlagzeilen. Gestern hatte die Washington Post berichtet, der Geheimdienst habe massiv gegen Datenschutzbestimmungen der USA verstoßen. Es seien auch Daten von US-Bürgern eingesammelt worden. Die NSA hat daraufhin Fehler eingeräumt. Die Verstöße seien aber nicht absichtlich erfolgt. Es habe sich um Pannen gehandelt. Einzelheiten aus Washington von Sarah Kumpf.
Die nationale Sicherheitsbehörde NSA hat die neuesten Vorwürfe heruntergespielt. Verstöße gegen den Datenschutz gibt es nur selten und wenn, wird das sofort gemeldet, sagte John DeLong, ein Sprecher des Geheimdienstes. Die Washington Post hatte berichtet, dass die NSA in den vergangenen 12 Monaten 2776 Mal gegen Datenschutzgesetze verstoßen hatte. Bei 20 Millionen Vorgängen im Jahr sei das ein verschwindend geringer Prozentsatz, so DeLong. Der Bericht zeigt nicht die Millionen Male, die wir uns an die Gesetze gehalten haben, sagte er in einem Interview mit dem Radiosender NPR.
They don't show the millions, the billions of times that NSA's activities have been consistent with the law.
Wenn wir jedes Mal einen Bericht schreiben würden, wenn wir etwas richtig gemacht haben, würden die vielleicht bis zum Mond und zurückreichen, so DeLong. Passiere doch einmal ein Fehler, würde der schnell aufgespürt, korrigiert und gemeldet.
If and when it does occur, to detect it very rapidly, correct it and address it.
Erst vor einer Woche hatte Präsident Obama angekündigt, die Überwachungsprogramme der NSA von einer unabhängigen Kommission prüfen zu lassen.
We're forming a high-level group of outside experts to review our entire intelligence and communications technologies.
Die Kommission ist Teil eines 4-Punkte-Plans, um den Ruf der Geheimdienste in den USA zu verbessern. Präsident Obama wollte damit die Diskussion um die NSA und ihre Spionagetätigkeiten eigentlich beruhigen. Ein Ziel, das durch die neuesten Enthüllungen wieder weiter weggerückt sein dürfte. Mehrere Kongressabgeordnete äußerten sich kritisch und kündigten Nachforschungen an. Der Vorsitzende des Justizkomitees, Patrick Leahy, will weitere Anhörungen einberufen. In vergangenen Sitzungen hatten führende NSA-Mitarbeiter dem Kongress bereits mehrfach Frage und Antwort stehen müssen. Selbst die Vorsitzende der Demokraten im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, sagte, die neuesten Enthüllungen seien sehr beunruhigend. Pelosi ist sonst dafür bekannt, die NSA-Programme zu unterstützen. Die beiden demokratischen Senatoren aus Colorado und Oregon, Mark Udall und Ron Wyden, warnten, dass auch die neuesten Enthüllungen nur die Spitze eines größeren Eisbergs seien. Mehr Details gaben sie nicht preis. Viele Informationen über die NSA sind noch immer als geheim eingestuft. Wer sie verrät, macht sich strafbar. Die Obama-Regierung ist auf die Unterstützung des Kongresses angewiesen. Erst im Juli war ein Gesetzentwurf nur knapp gescheitert, der die Abhörprogramme der NSA beendet hätte. Über knapp 20 weitere Entwürfe, die die Befugnisse des Geheimdienstes beschneiden könnten, müssen die Abgeordneten demnächst entscheiden. Das teilte die amerikanische Bürgerrechtsunion mit.
Sie hören auf NDR Info und WDR 5 das Echo des Tages. Die Enttäuschung bei der niedersächsischen CDU war groß Anfang des Jahres, als die Regierung von David McAllister abgewählt wurde. Ein schlechter Auftakt für die Bundestagswahl in diesem Jahr. Heute nun sind die Christdemokraten in Kloppenburg zu ihrem Landesparteitag zusammengekommen. Und die Niederlage hat man offenbar immer noch nicht ganz weggesteckt. Sabine Goos.
Es ist die Knappheit der Niederlage bei der Landtagswahl im Januar, mit der die niedersächsischen Christdemokraten noch immer ein wenig hadern und was die Atmosphäre beim ersten Landesparteitag nach der Wahl prägt. 334 Erststimmen fehlten, um in Hannover weiter zu regieren. Die Stimmung bei den 370 Delegierten des CDU-Landesparteitages in Kloppenburg entsprechend eher verhalten.
Es gibt immer eine Situation, wo man erkennen muss, verloren ist verloren, auch wenn es knapp war.
Da muss man auch erstmal ein paar Wunden lecken, aber dann macht man sich Gedanken, warum, weshalb, wieso und dann geht's auf zu neuen Ufern.
Dass das Regieren wesentlich besser ist als Opposition, das ist klar. Also ich glaube, dass das sogenannte Tal oder die Enttäuschung, dass sie überwunden ist.
Auch CDU-Landeschef David McAllister setzte sich bei seinem ersten großen Auftritt nach dem Machtverlust mit den Umständen der Wahlniederlage auseinander. Wir haben den Platz mit erhobenem Haupt verlassen, so der 42-Jährige, der im kommenden Jahr als Spitzenkandidat seiner Partei für das Europaparlament kandidieren will. Als er in seiner Rede zu alter, kämpferischer Form auflief, begeisterte er die Delegierten.
Falls die wackelige Einstimmenmehrheit von Rot-Grün im Landtag scheitern sollte, steht eines fest: Wir, die Christlich-Demokratische Union in Niedersachsen, sind jederzeit und aus dem Stand bereit, Verantwortung für Niedersachsen wahrzunehmen, weil wir es besser können als die jetzige Regierung.
McAllister, nach der Wahlniederlage zwar noch CDU-Landesvorsitzender, aber ansonsten nur noch einfacher Landtagsabgeordneter, brach heute erstmals sein demonstratives Schweigen während der vergangenen Landtagssitzung und setzte sich inhaltlich mit der Politik der neuen rot-grünen Landesregierung auseinander. Sein vernichtendes Urteil: anmaßend und verantwortungslos sei das Agieren der Regierung Weil.
Intelligente Politik zeichnet sich dadurch aus, dass sie berechtigte Kritik nicht vollständig ignoriert. Herr Ministerpräsident, ich gebe das zu bedenken.
Optimistisch beurteilte McAllister die Chancen für Schwarz-Gelb bei der Bundestagswahl in 36 Tagen. Die niedersächsische CDU setzt dabei auf Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen als Spitzenkandidatin. Auch ihr Thema: David McAllister und die Wahlniederlage.
David, ich danke dir, wir danken dir, dass du trotz der bitteren und unendlich knappen Niederlage in Niedersachsen die Truppe zusammengehalten hast. Das ist nicht selbstverständlich, wie man an vielen anderen Landesverbänden in der Vergangenheit sehen konnte.
Bei der Bundestagswahl strebt die CDU in Niedersachsen ein ähnlich gutes Ergebnis wie vor 4 Jahren an. Damals hatten die Christdemokraten mit 33,2% der Zweitstimmen deutlich vor der SPD gelegen und 16 von 30 Direktmandaten im Land gewonnen.
Auch wenn die Umfragen für die SPD zurzeit alles andere als erfreulich sind, an diesem Wochenende wird bei den Sozialdemokraten ganz groß gefeiert, und zwar der 150. Geburtstag der SPD. Nach dem Festakt im Mai in Leipzig gibt sich die Partei diesmal in Berlin mit einem Deutschlandfest ganz bürgernah. Kerstin Lohse weiß mehr.
Wenn die alte Tante SPD ruft, dann reisen die Genossinnen und Genossen aus der ganzen Republik an.
Ich bin wegen der SPD extra aus Hamburg gekommen.
Da ich seit 30 Jahren in der SPD bin, dachte ich mir, ist eine ganz gute Gelegenheit, hier mal zu sein.
Ach ja, der Ortsverband, Der hat gesagt, wir sollen hierher kommen und dann sind wir natürlich gefolgt. Wir sind mitgekommen und 150 Jahre ist ja nur einmal. Ne?
Ja, wir sind schon 8 Stunden angereist mit viel Strauß und durch die verschiedenen Ortsvereine fahren und die einzelnen Mitglieder abholen, bis der Bus voll war, haben wir 8 Stunden gebraucht.
Keine Mühen haben die SPD-Mitglieder gescheut, um nach Berlin zu kommen, zum großen Wahlkampfauftakt der SPD. Parteichef Gabriel dankte es ihnen.
Vielen Dank, dass ihr alle hierher gekommen seid aus ganz Deutschland. Überall sind unsere Gäste, unsere Freunde, unsere Mitglieder gekommen, um etwas Einmaliges zu feiern, was es nirgendwo in Europa gibt. Den 150. Geburtstag der ältesten demokratischen Partei Europas, der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Herzlich willkommen hier in Berlin.
Fast ein wenig überwältigt wirkte Gabriel, als er von der Hauptbühne vor dem Brandenburger Tor hinunterschaute auf die Straße des 17. Juni.
Wir sind jetzt schon rund 200.000 hier auf dem Platz und wir werden locker noch ein paar mehr. Und nur für die es interessiert, beim Wahlkampfauftakt der CDU bei Angela Merkel vor 3 Tagen waren knapp 1.000. Ich finde, der Unterschied ist nicht schlecht.
Auf insgesamt 4 Bühnen lädt die SPD heute und morgen zu Konzerten, Lesungen und Reden ein. Mit dabei 700 Künstler, darunter Nena, Roland Kaiser und die Prinzen.
Ich glaube, wir waren noch nie Vorband von einem Top-Act, der da heißt Peer Steinbrück.
Als offizieller Höhepunkt galt die Rede von Kanzlerkandidat Peer Steinbrück am Nachmittag. Eine Dreiviertelstunde sprach er darüber, warum er Kanzler werden möchte.
Am 22. September ist Wahltag. Und ich will Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werden. Ich will Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werden, sage ich allen Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes. Ich will Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werden, weil der politische Stillstand dieser Regierung Deutschland schwächt.
Bundeskanzlerin Merkel warf er vor, keinen Rettungsplan für die Stabilisierung des Euro zu haben.
Auch anschließend einer so herrlichen Veranstaltung sage ich ehrlich und wahrhaftig, dies wird Deutschland Geld kosten, dieses Europa zusammenzuhalten. Umso wichtiger ist es, dass wir das Geld nicht versenken.
Im schwarzen Anzug und mit roter Krawatte tat Steinbrück sich schwer, auf der Partymeile die Menge in Stimmung zu bringen. Ja, er siezte sein Publikum sogar, obwohl es doch größtenteils aus Parteimitgliedern bestand. Sie können darüber entscheiden, in welche Richtung dieses Land geht. Machen Sie davon Gebrauch, rief er am Ende dem Publikum zu. Morgen will Steinbrück mit seiner Frau Gertrud im Kinderzelt aus dem Kinderbuchklassiker Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer vorlesen. Darin kommt auch Herr Turtur vor. Den Scheinriesen hatte Parteichef Gabriel beim Parteitag in Augsburg kürzlich mit Angela Merkel verglichen. Nur wer sich ganz nah an Herrn Turtur heranwage, der merke, dass er genauso groß ist wie jeder normale Mensch. Und so sei das auch mit Angela Merkel.
Die SPD feiert also Geburtstag. 5 Wochen vor der Bundestagswahl sind die Umfrageergebnisse aber schlecht. Hören Sie hierzu nun den Kommentar von Volker Schaffranke.
150 Jahre SPD. Die Partei kann stolz sein, dass sie dieses Land mitgeprägt hat. Und das darf sie zu Recht feiern. Heute dürfen ihre Anhänger bei Pommes und Riesenrad auf einer Wahlkampfkirmes mit dem Brandenburger Tor als Kulisse es so richtig krachen lassen. Schönes Wetter, schöne Bilder, aber auch gute Stimmung. Fragte man die Besucher des Geburtstagsfestes, dann schwankte das Ganze zwischen schlimmer geht nimmer und jetzt erst recht. Und da war auch viel Frust, verbunden mit dem Hinweis, was macht unsere Parteispitze da oben für ein Mist? Dem Kandidaten Peer Steinbrück hat man die Debatten um seine Rednerhonorare, die Bemerkung zum Kanzlergehalt oder über Weinpreise längst verziehen. Doch dass sich führende Sozialdemokraten keine 40 Tage vor dem 22. September dazu hinreißen lassen, immer aufs Neue Peer Steinbrück einen dicken Knüppel in das laufende Wahlkampfrad zu stecken, kommt bei den eigenen Leuten nicht an. Was hat den erfahrenen Wahlkämpfer Franz Müntefering nur geritten, in einem Zeitungsinterview der Parteiführung einen deutlichen Rüffel zu erteilen, weil Gabriel und Co. Steinbrück nicht genug unterstützen? Diese Frage wurde heute hinter vorgehaltener Hand nicht nur einmal gestellt. Statt den inhaltlichen Angriff auf die Union voranzutreiben, sind die Sozialdemokraten mit sich selbst beschäftigt. Wieder einmal. Das lähmt die Lust der Genossinnen und Genossen, von Tür zu Tür zu gehen, weil sie dort immer wieder gefragt werden, wollt ihr eigentlich, dass Steinbrück Kanzler wird? Müntefering hat mit seinen Sätzen die Atmosphäre vergiftet, nicht nur in der Führungsspitze, Ein altbekanntes Schema der SPD. Misstrauen nicht dem politischen Gegner, sondern dem Parteifreund. Und dass SPD-Chef Gabriel zwei Tage nach der Wahl einen kleinen Parteitag angesetzt hat, nährt diese Zweifel. Denn über was will man auf diesem Parteikonvent anderes reden, als über die mögliche Niederlage und wie es danach weitergehen soll? Wäre Rot-Grün eine realistische Chance und würde man selber noch daran glauben, könnte man sich dieses Treffen sparen, dann hätte man alle Kraft in Koalitionsverhandlungen mit dem Wunschpartner gesteckt. Wenn am 22. September nach 18 Uhr die Union der SPD das Angebot einer möglichen großen Koalition machen wird, dann fliegen die Fetzen bei den Genossen. Der Kandidat steht dafür nicht zur Verfügung, die Parteispitze hat das bisher ausgeschlossen und muss der vom Wahlkampf erschöpften Basis das dann doch irgendwie schmackhaft machen, wenn man denn regieren will. Die SPD hat bisher vieles falsch gemacht im eigenen Laden, in der Strategie gegenüber der Ich-schwebe-über-allen-Kanzlerin und in dem, was danach kommen soll. 150 Jahre SPD, die Partei ist alt, aber nicht weise.
Volker Schaffranke kommentierte. Tragischer Unfall auf einer Ferienreise. Eine Jugendgruppe aus Nordrhein-Westfalen war auf dem Weg nach Spanien an die Costa Brava. Doch in Frankreich auf der Autobahn nahe Lyon prallte ihr Reisebus auf einen Lastwagen. Die beiden Busfahrer kamen ums Leben. Einzelheiten von Jochen Hilgers.
Nach dem schweren Busunglück mit zwei Toten steht die Unfallursache noch nicht fest. Französische Medien vermuten einen Sekundenschlaf des Fahrers als Grund, dass der Bus nahezu ungebremst auf einen LKW raste. Die beiden Todesopfer sind nach Aussage des Reiseunternehmens erfahrene Busfahrer, 48 und 57 Jahre alt. Einer der Fahrer sei bereits seit über 20 Jahren im Unternehmen gewesen. Der Bus sei lediglich 3 Jahre alt und erst im Juli einer Sicherheitsüberprüfung unterzogen worden. Von den Businsassen wurden 4 Personen leicht verletzt, 2 Schüler und 2 Betreuer. Das französische Fernsehen zeigte Bilder, auf denen die völlig zerstörte Front des Reisebusses zu sehen war. Die beiden Fahrer hatten vermutlich keine Überlebenschance. Am Mittag machten sich in Düsseldorf 5 Notfallseelsorger auf den Weg nach Fleurville, wo die Jugendlichen und ihre Betreuer in einem Gemeindezentrum versorgt werden. Notfallseelsorger Axel Rogmanns steht seit der vergangenen Nacht mit Betroffenen und Betreuern vor Ort in Kontakt.
Den Jugendlichen geht es zum jetzigen Zeitpunkt wirklich ganz gut. Die sind gut versorgt worden. Die französischen Polizeikräfte und auch die Ärzte, Mediziner, die Sanitäter haben gute Arbeit geleistet, so wie die Betreuer uns das rückgemeldet haben heute Nacht. Da wurde sich also rührend gekümmert.
Bei der Gruppe handelt es sich um Teilnehmer eines Ferienhilfswerks aus dem Ort Alpen im Kreis Wesel. Die 55, 15- bis 17-Jährigen waren auf dem Weg zum Ferienort Empuria Brava an der Costa Brava. Dietmar Hese, der Pfarrer in Alpen, schilderte dem WDR, warum die Reise wie geplant bis zum 1. September fortgesetzt werden wird.
Es gab von verschiedenen Seiten die dringende Empfehlung, wirklich, dass die Jugendlichen die Möglichkeit haben, dieses traumatische Erlebnis gemeinsam aufzuarbeiten. Und deshalb die Entscheidung wirklich für die Fortsetzung der Ferienfreizeit am geplanten Urlaubsort.
Auch für Notfallseelsorger Axel Rogmanns ist klar, dass die Urlaubsreise nicht mit dem schweren Unfall zu Ende gehen soll.
Erst 14 Tage stehen bevor in Spanien. Und das soll dann auch eigentlich nachher, das ist unser Ziel, im Vordergrund stehen. Und das schlimme, traumatische Erlebnis vielleicht soll dadurch irgendwo in den Hintergrund rücken und vielleicht in Vergessenheit geraten.
Vermutlich werden aber nicht alle der Jugendlichen die Reise fortsetzen. Einige Eltern sind offenbar bereits auf dem Weg nach Frankreich, um ihre Kinder abzuholen. Der betroffene Reiseveranstalter aus dem Westerwald hatte auf den Unfall erschüttert reagiert. Bereits in der Nacht wurde dort ein Krisenstab gebildet. Der Chef des Busunternehmens informierte am Vormittag persönlich die Angehörigen. Es habe in ihrem Unternehmen bisher noch nie einen Unfall mit Toten gegeben, hieß es in einer Presseerklärung. Man könne sich den Unfall nicht erklären.
Vor der philippinischen Insel Cebu hat sich ein schweres Schiffsunglück ereignet. Eine vollbesetzte Fähre ist mit einem Frachter zusammengestoßen. Mehr als 30 Tote konnten inzwischen geborgen werden. Mindestens 170 Menschen werden aber noch vermisst. Informationen von unserem Korrespondenten Udo Schmidt.
Taucher suchen fieberhaft nach Opfern des Fährunglücks vor der philippinischen Insel Cebu. Das Meer vor dem Hafen von Talisay ist übersät mit inzwischen leeren Rettungsinseln. Alle Überlebenden der Kollision zwischen der Autofähre Thomas Aquinas und dem Frachter Sulpicio Express werden inzwischen in Krankenhäusern versorgt. Gegen 9 Uhr gestern Abend waren die Fähre und das Frachtschiff aus noch ungeklärter Ursache zusammengestoßen. Die Thomas Aquinas bekam schnell Schlagseite und sank innerhalb von 30 Minuten. Viele Passagiere wurden im Schlaf überrascht. Sie fanden in der Dunkelheit keinen Weg mehr aus der Kajüte an Deck. Andere sprangen in Panik von der Reling. Glücklicherweise waren Fischerboote in der Nähe und auch die Küstenwache schnell zur Stelle. Das Unglück geschah nur 2 Kilometer von der Küste entfernt. Rolando Manliguis hat das Unglück überlebt.
I am blessed. Doon kami sa, no, nanood ako ng laiban.
Es geschah alles sehr schnell. Wir haben uns im Schiff gerade ein Konzert angeschaut, als ich ein lautes Krachen hörte und der Sänger der Band mir entgegenflog. Ich habe mir dann schnell meine Frau und meine Tochter geschnappt, die noch in der Koje lagen, und bin nach draußen geflüchtet. Sie hatten gedacht, das Schiff sei beim Anlegen an die Pier gestoßen. Gina Payak steht immer noch unter Schock. Ich habe gar nicht richtig mitbekommen, was geschehen ist. Ich bin so glücklich, dass wir überlebt haben. Unklar ist weiterhin, wie viele Passagiere an Bord der Thomas Aquinas waren. Die Listen der Reederei weisen 692 Fahrgäste aus. Die Hafenbehörden sprechen allerdings von bis zu 870 Reisenden an Bord der Fähre, die auf dem Weg in die Hauptstadt Manila war. Im Inselstaat Philippinen kommt es häufiger zu Schiffsunglücken. Fähren sind zwischen den Inseln das wichtigste Verkehrsmittel. Im Dezember 1987 sank die Fähre Dona Paz nach einem Zusammenstoß mit einem Tankschiff. Dabei kamen mehr als 4.300 Menschen ums Leben. 2008 sank die Princess of the Stars in einem Taifun. Fast 800 Menschen ertranken.
Ein Bericht von Udo Schmidt. Weiter geht's bei uns mit dem Sport, Fußball-Bundesliga und vorletzter Tag der Leichtathletik-WM. Im Studio jetzt Ingmar Dänecke.
Das Stadion war voll, alle waren bereit bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften für den nächsten Wunderlauf von Usain Bolt. Und der Jamaikaner siegte auch überlegen über die 200 Meter, verpasste aber den Weltrekord aus Moskau, Dirk Walsdorf.
In 19,66 Sekunden verpasste Bolt seinen eigenen Weltrekord von der WM 2009 in Berlin, wobei er am Ende des Laufs in Moskau nicht mehr volles Tempo ging. Silber holte sich Bolts Landsmann Warren Weir aus Jamaika, Bronze ging an den US-Amerikaner Curtis Mitchell. Usain Bolt hat nun am Schlusstag dieser Weltmeisterschaften die Möglichkeit, Sportgeschichte zu schreiben. Wenn er am Sonntag, wie von allen erwartet, mit Jamaikas Sprinterstaffel sein drittes Gold in Moskau holt, wird er Carl Lewis als erfolgreichsten Sportler bei Leichtathletik-Weltmeisterschaften ablösen.
Und damit rein in die Fußball-Bundesliga. Aktuell läuft eine Partie. Borussia Mönchengladbach führt gegen Hannover 96 durch ein Tor in der 20. Minute von Max Kruse. Die Heimklatsche des Tages, die hat der Hamburger SV kassiert. 1:5 gegen Hoffenheim. Wie konnte das passieren? Jörg Tickelhütter berichtet.
Am Anfang ideenlos, später hilflos, am Ende wehrlos gegen die Hoffenheimer. Und das vor 47.000 entsetzten Zuschauern. Hoffenheim mit dem überragenden Firmino spielt hingegen ganz groß auf. Der Brasilianer erzielte 2 Tore selbst, bereitete die 3 weiteren durch Modest und Volland mustergültig vor. HSV-Kapitän Van der Vaart konnte zwischenzeitlich nur per Handelfmeter zum 1:1 ausgleichen. Das war viel zu wenig. Der HSV wird ganz große Schwierigkeiten haben, das gesteckte Saisonziel Europa League zu erreichen. Und Hoffenheim dürfte mit dem Abstieg in dieser Saison nun wirklich gar nichts zu tun haben.
Der Hamburger SV geht also gegen Hoffenheim richtig unter. Und Torwart René Adler, der war schockiert.
Die Fans tun mir leid, die bezahlen für so eine Scheiße auch noch Geld. Ich meine, das Ergebnis spiegelt das schon ganz gut wider. Das war heute eine Demontage, das war absolut katastrophal. Also da kann man wirklich die schlimmsten Adjektive nehmen für das, was wir heute gezeigt haben.
Ganz anders die Stimmung in Wolfsburg. Luis Gustavo, der Ex-Bayern-Profi, ist gestern erst beim VfL vorgestellt worden und heute stand der Brasilianer schon in der Startelf. Klappte ganz gut, 4:0 gegen Schalke.
Alleine werde ich nichts schaffen und deswegen heute war eine Mannschaftssiege und so hoffen wir alle, dass wir viele Siege in diese Saison erreichen können.
Es war der erste Dreier der Saison für Wolfsburg. 2. Siege gab es für diese 4 Mannschaften. Bremen schlug Augsburg mit 1:0. Der Spitzenreiter vorerst Leverkusen gewann in Stuttgart mit 1:0. Die Bayern feierten in Frankfurt einen 1:0-Erfolg. Und Mainz schlug Freiburg mit 2:1. 2 Ergebnisse aus der 2. Liga. Köln gewann gegen Sandhausen mit 2:0 und Kaiserslautern gegen Aue mit 2:1.
Das Sportgeschehen zusammengefasst von Ingmar Dänecke. Das war's für heute im Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Andreas Flocken.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.